Schön, dass wir hier in Ferienbesetzung zusammen sind. Das ist klasse. Vor einiger Zeit hatte ein älterer Mitarbeiter bei uns in der Firma Geburtstag. Und als ich ihn an diesem Tag dann traf, habe ich ihm gratuliert. Und ich habe ihm auch Gottes Segen gewünscht. Das mache ich manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Daraufhin sah der Mann mich etwas erstaunt an und sagte, naja, Gottes Segen ist bestimmt nicht schlecht, aber viel wichtiger wäre es ihm, dass er gesund bleibt. Ich hätte ihm statt des Segens besser weiterhin gute Gesundheit wünschen sollen. Was nützt mir der Segen Gottes, sagte er, wenn ich plötzlich krank, vielleicht sogar todkrank bin. Okay, ich habe ihn dann also auch noch immerwährende... Ich glaube, das Ding machen wir mal aus, spinnt irgendwie. Ich habe ihm also auch noch immer während der Gesundheit gewünscht und dann war er auch relativ zufrieden. Aber diese Kritik, die er da hatte, die ließ mich doch nicht in Ruhe. Und ich merke ja auch, dass auch bei mir sozusagen die Jugendjahre langsam auslaufen. Und wenn eine Krankheit dann plötzlich mehr ist als ein Männerschnupfen, was denke ich denn da oder was bete ich denn da? Segen oder Gesundheit? Die intensivsten Berichte der Bibel, also Berichte, in denen die Leute nachher richtig jubeln, rumspringen und tanzen und echt voll begeistert sind, das sind entweder Bekehrungsgeschichten oder Krankenheilungen. Beides scheint existenziell zu sein, Gesundheit und Segen. Und in dem Text, der heute Predigttext dran ist, da kommt auch beides vor. Darum lese ich den Text einmal vor. Er steht im Markus-Evangelium Kapitel 9. Einer aber aus der Menge antwortete Jesus und fragte, Meister, ich habe einen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo dieser Geist ihn erwischt, reißt er ihn. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollten, und sie konnten es nicht. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und zugleich, als der Geist ihn sah, riss er ihn, und der Junge fiel auf die Erde, wälzte sich, hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kindheit an. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du also etwas kannst, Jesus, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus, und der Knabe lag da wie tot, sodass die Menge sagte, der ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Der Sohn wird gesund und der Vater kommt zum Glauben. Und Jesus ist zwischendrin mal richtig genervt, aber ich denke, das gucken wir uns mal der Reihe nach an. Es geht damit los, dass sein Vater seinen Sohn bringt und der Sohn hat einen unreinen Geist, so steht es hier. Die äußeren Anzeichen sehen allerdings zuerst ganz nach Epilepsie aus. Aber es muss mehr dahinter stecken, denn diese Anfälle, die den Sohn schütteln, die reagieren irgendwie auf Jesus. Als Jesus dazukommt, werden sie schlimmer, sodass auch Jesus die Tragweite sofort selbst erkennt und von einem unreinen Geist spricht, der von diesem Kind Besitz genommen hat. Nun war Jesus leider zu Anfang nicht da und darum hatte der Vater es erst mit seinen Jüngern versucht und die konnten es nicht. Steht hier. Jesus hört das und er ist darauf in das erste Mal richtig genervt. Du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich es bei euch noch aushalten? Anders ausgedrückt, hättet ihr Glauben gehabt, hättet ihr die Macht dieser Besessenheit gebrochen. Hängen also Unglaube und Besessenheit zusammen, frage ich mich. Von was sind wir besessen? Wer oder was gewinnt eigentlich Macht über uns? Wer oder was zerrt und reißt an uns, sodass wir nicht mehr tun, was wir wollen, sondern das, was diese Macht mit uns macht? Ich kenne das von mir selber, im Kleinen zumindest, und ich denke ihr auch. Und ich will mal ein Beispiel der letzten Wochen, der letzten zwei Wochen erzählen, wo ich mir das selber so ein bisschen, wo es mir aufgefallen ist. Ich habe das schon bei deinem Geburtstag kurz erzählt. Das war mir aufgefallen. Also mir war aufgefallen, dass unser Auto in zunehmendem Maße gebrechlicher wurde. Die Geräusche aus dem Getriebe wurden lauter, kennt man ja, Vibrationen aus dem Motorraum stärker und diverse Klapperstellen. Deutet also darauf hin, dass das Ende unseres treuen Gefährtes immer näher rückte. Das ist jetzt alles überhaupt nicht weltbewegend, passiert 100.000-fach in Deutschland. Das müsste ich also eigentlich gar nicht in einer Predigt erwähnen. Ich mache es aber doch, weil diese Sache mich immer mehr in Beschlag nahm. Vielleicht war ich nicht besessen, aber ich war doch hin und her gerissen von den verschiedenen Angeboten. Wir brauchten ein anderes Auto und da diese Entscheidung jetzt sich doch bei mir hängen blieb, entwickelte sich so ein eigenständiger Task, der ständig im Hintergrund mitlief. Angeblich sind ja wir Männer gar nicht multitaskingfähig, ich schon. Und dieser blöde Autotask blieb bei mir im Hintergrund hängen und raubte mir einen Teil meiner Energie und manchmal sogar ein bisschen Schlaf. Ich machte mir Sorgen und wusste gar nicht, warum. Ich hatte ja die Sache eigentlich schon längst Gott hingelegt. Aber irgendwie hielt mich dieses Ding doch besetzt. Ich war nicht mehr frei davon. Und ich denke, das kennt ihr auch von ganz anderen Situationen vielleicht. Von Dingen, die euch umtreiben, wo ihr denkt, das muss nicht sein. Aber es ist doch so. Und wenn man diese kleine Sache ein wenig weiterdenkt, dann wird klar, wie sehr Besessenheit und Glaube eben doch zusammenhängen. Je schwächer mein Vertrauen zu Gott ist, desto leichter hat es die Sorge, mich gefangen zu nehmen. Von mir Besitz zu ergreifen, meine Laune zu beeinflussen. Und das gilt andersrum genauso. Nach einer Gebetszeit oder auch wenn wir Lieder singen im Hauskreis oder auch hier in den Gottesdiensten, wenn wir uns treffen als Christen, da haben es die Notwendigkeiten des Alltags deutlich schwerer, mich komplett zu besetzen. Das ist was ganz anderes. Sie schaffen es dann nicht. Sie können mich nicht gefangen nehmen, weil ich die Sorge über diese Wichtigkeit an Gott überweise. Ich will mich kümmern, natürlich. Aber ich will mich nicht sorgen. Ich will sehen, was ich tun kann, natürlich. Aber ich will mich nicht gefangen nehmen lassen. Denn ich lebe im Vertrauen auf Gott und nicht in der Angst vor der Welt. Das ist ein Perspektivwechsel, den Jesus immer wieder vorschlägt und den ich auch in unserem Predigttext sehe. Vielleicht gar nicht mal so bei dem Kind, das konnte wohl nichts dazu, was mit ihm passiert ist, sondern eher bei den anderen Beteiligten. Und Jesus war deshalb so genervt von den Jüngern, weil sie nichts dazu beitragen konnten, die Besessenheit dieses Jungen zu lösen. Er nennt sie Ungläubige. Das ist schon ein harter Vorwurf. Das heißt auch, dass der Glaube durchaus etwas zur Lösung dieses Problems beitragen kann. Ich denke, wir müssen aber eine Sache ganz klar unterscheiden. Es geht hier in diesem Text nicht darum, einen kranken Menschen gesund zu machen. Denn Krankheit und Glaube hängen überhaupt nicht automatisch zusammen. Das sagt Jesus ganz oft. Das ist eine ganz andere Schiene. Ich denke, wenn der Junge hier nur krank gewesen wäre, hätte auch Jesus ganz anders reagiert. Aber es geht in diesem Bericht eben nicht um eine Krankheit, es geht um eine Besessenheit. Um ein Fremdgesteuertwerden. Und ich glaube, da ist das Vertrauen auf Jesus Christus, da ist unser Glaube an Gott eine ganz entscheidende Hilfe. Denn der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Man kann auch sagen, der Glaube ist der Sieg, der die Mächte überwinden kann. Das ist der Wochenspruch für die nächste Woche. Wir können mit unserem Glauben siegen. Wir können Geister loswerden, die uns besetzen wollen. Wir können gegen eine ungute Besessenheit, gegen Anglauben, können wieder Jesus in den Blick nehmen und mit seiner Kraft ungute Bindungen lösen, denn der Glaube soll uns frei machen. Das ist nicht immer einfach. Denn die Dinge, die uns so in Beschlag nehmen wollen, die uns besetzen wollen, die sind ja real da. Die kann man nicht einfach wegglauben, das geht nicht. Aber Jesus bietet uns seine Hilfe an, uns frei zu machen von dem, was uns gefangen nimmt. Und diese Hilfe, denke ich, dürfen wir immer wieder in Anspruch nehmen. Das ist so dieser erste Schwerpunkt, den ich da setzen würde. Jetzt geht es in diesem Text aber nicht nur um den Glauben der Jünger. Jesus hat noch einen weiteren Menschen im Blick, den er jetzt hier zum Glauben führen möchte. Und das ist der Vater des Jungen. Ich lese das nochmal vor. Jetzt spricht Jesus ihn nämlich direkt an. Und Jesus fragte den Vater, wie lange ist es eigentlich, dass ihm das so widerfährt? Er sprach, von Kindheit an. Und oft hat ihn der Geist ins Feuer geworfen und ins Wasser, dass er ihn umbrächte. Jesus, wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf. Und Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. Und sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der Vater war vom Wirken der Jünger in dieser Sache offensichtlich enttäuscht und diese Enttäuschung lässt ihn auch an Jesus zweifeln. Wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Mach den Jungen gesund. Es ist nicht einfach für Menschen, an Jesus zu glauben, wenn seine Jünger unglaubwürdig sind. Diesen Anspruch lese ich da schon raus. Das heißt nicht, dass bei uns immer alles klappen muss, ganz sicher nicht. Aber es heißt schon, dass wir glaubwürdig leben dürfen. Unsere Liebe zu Jesus nicht verstecken brauchen und ruhig zu dem stehen, was er an uns tut und zu dem stehen, der uns trägt. Das war bei den Jüngern damals offensichtlich nicht weit her und so sagt der Vater, Jesus, hilf uns, wenn du kannst. Nach dem Motto, wahrscheinlich kannst du es ja auch nicht. Das lässt Jesus natürlich nicht stehen. Wenn du kannst, fragt er. Alle Dinge sind möglich, denen der glaubt. Also, vertraust du mir dein Problem jetzt an oder bin ich nur eine von vielen Möglichkeiten? Willst du, dass ich an dir arbeite oder ziehst du gleich weiter zum nächsten Angebot? Wenn du es nicht kannst, gehe ich woanders hin. Wenn du kannst. Wenn wir die Hilfe Jesu wollen, dann will er uns auch. Er handelt nicht ohne uns und nicht ohne unser Ja. Wir können ihm nicht vielleicht glauben, entweder ja oder nein. Und dann schreit der Vater es ja raus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und in diesem Schrei, da kommt der Vater zum allerersten Mal von seinem Sohn weg. Das fiel mir erst beim dritten Mal lesen auf. Er sagt nämlich nicht, ich glaube, hilf meinem Sohn. Nein, er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist der wahre Sieg in der Geschichte. Denn auch der Vater war besessen, natürlich war er das. So wie ich von meinem Auto und ihr von anderen Dingen vielleicht, hat sich bei ihm alles um die Gesundheit seines Kindes gedreht, natürlich. Und Jesus wirft ihm das nicht mal vor. Aber jetzt soll etwas Neues beginnen. Jetzt will Jesus ihn von dieser immerwährenden Sorge befreien. Gib die Verantwortung für dein Kind, für deine Kinder endlich an mich ab. Leg sein Schicksal in meine Hand und trag nicht Dinge, die du eigentlich gar nicht tragen kannst. Der Vater macht das. Hilf mir, sagt er. Hilf meinem Unglauben. Das ist die, finde ich, die erste Heilung in dieser Geschichte und die betrifft den Vater. Ich kenne viele Eltern auch vielleicht, die diese Heilung brauchen würden. Immer dieser ständige Task um die Kinder. Gebt das doch mal ab, ihr könnt eh nichts tun. Und Jesus tut dann auch noch diese zweite Handlung, diese zweite Heilung, fast nebenbei. Er macht es nicht wegen des Vaters, er macht es, weil die Menge zusammenlief. Das steht hier nämlich, ich will es noch einmal eben vorlesen, das fand ich auch erstaunlich. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, da bedrohte er den unreinen Geist in dem Kind und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht wieder in ihn hinein. Jesus macht das dann, er vertreibt den unreinen Geist aus dem Kind und dann steht es hier und der Knabe war wie tot. Der Knabe war wie tot, die Leute dachten auch, der ist tot. Und das ist jetzt der letzte Punkt in dieser Geschichte. In diesem Bericht will ich mal sagen, es gibt viele Angebote heute, ungute Besessenheiten loszuwerden, gerade wenn man in den Bereich der Suchtarbeit guckt oder der Suchttherapie. Und es ist gut, dass sich ganz viele Menschen hier engagieren. Aber genauso wichtig ist es, dass diese Angebote den Leuten nicht nur ihre Besessenheit nehmen, sondern auch den entstehenden Freiraum wieder füllen. Der Knabe lag da wie tot, das heißt, er war völlig leer, es war kein Leben mehr in ihm. Genauso fühlt man sich wohl, wenn man von einem Extrem, von einem unguten Extrem losgekommen ist und dann plötzlich nichts mehr hat, wie tot, da ist der Rückfall fast vorprogrammiert. Und Jesus sagt hier zu diesem Geist ja auch, dass sagt das ja auch ziemlich genau, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht wieder in ihn hinein. Da muss was Neues kommen. Und darum finde ich es so klasse, was hier steht. Jesus aber ergriff den Knaben bei der Hand und richtete ihn auf. Und das finde ich super. Und da steht hier, und der Sohn stand auf. Das ist das andere Wunder in diesem Bericht. Der Knabe lässt sich von Jesus ergreifen. Er ist nicht bloß geheilt, sondern gerettet. Und auch er wird Jesus glauben und in Zukunft frei sein von diesem unguten Geist. Also vielleicht sind es nicht gleich ungute Geister, gegen die wir ankämpfen müssen, aber auch wir haben Dinge genug, die uns gefangen nehmen wollen, uns unsere Kraft und Energie rauben, weil Leuten etwas nachträgt, beleidigt ist und was auch immer. Aber Jesus lädt uns ein, ihn mit ins Boot zu holen. Er kann den Geistern Einhalt gebieten, wenn wir ihm glauben. Und er kann uns immer wieder zurückholen in sein Vertrauen und in seine Liebe. Das ist sein Versprechen. Und das dürfen wir ihm glauben. Amen.